Vor 2 Wochen, das hat ja jeder mitbekommen, hat sich die NATO selbst groß gefeiert, aus Anlass ihres 60. Geburtstags. Warum? Erstens für die Werte, für die ihre Mitgliedstaaten einstehen, für Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft, also ihre eigene innere politische und ökonomische Verfassung, und die finden die NATO-Führer so unbedingt verbreitens- und verteidigenswert, dass sie dafür jederzeit über Leichen gehen würden. Und anscheinend erwarten sie noch vom letzten Arbeitslosen und Krisenopfer bei sich daheim, dass der das genauso sieht. Zweitens feiert die NATO ihre Einigkeit. Dafür haben ihre Anführer die vollständige Rückkehr Frankreichs in die Bündnisorganisation herausgestrichen oder den kollegialen Führungsstil des neuen Ami-Chefs Obama gelobt, im Unterschied zu dessen arrogantem Vorgänger Bush. Dabei hat keiner der kundigen Berichterstatter und Politexperten versäumt, darauf hinzuweisen, dass die NATO das Beschwören der Eintracht vielleicht auch ein bisschen nötig hat und dass nicht bloß wegen des auf dem NATO-Gipfel ausgetragenen Streits, ob dieser Däne, der sich neulich als Scharfmacher gegen die islamische Welt hervorgetan hatte, der richtige Generalsekretär für diesen Verein ist. Es fiel ja auch zum Beispiel Folgendes auf. Kaum hatte man Frankreichs Wiedereinstieg ins Bündnis als Triumph der NATO-Einheit herausgestellt, schon folgte aus Paris und Berlin die Botschaft auf dem Fuße, dass dies auch für die Stärkung des politischen Pfeilers des nordatlantischen Bündnisses sorgen soll. Dass mit dieser diplomatischen Floskel die Rivalität um die Ausrichtung des Bündnisses umschrieben wird, ist kein Geheimnis. Die aufwendig zelebrierte Gemeinschaftlichkeit der Werte ist offenbar zugleich der Garant für eine intensive Konkurrenz zwischen den versammelten Gralshütern von Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft. Und drittens und hauptsächlich wurde auf dem NATO-Gipfel der Frieden gefeiert. Genauer gesprochen, der Frieden als eine Leistung des NATO-Kriegsbündnisses. So zum Beispiel Barack Obama, Zitat: "Diese Allianz ist das erfolgreichste Bündnis der modernen Geschichte. Dieses Bündnis war so effektiv, dass wir nie kämpfen mussten." Zitat Ende. Na klar, diese Sprüche soll man auffassen im Sinne von: Die NATO ist die größte Friedensbewegung der Welt. Sie kann eigentlich kein Blut sehen und hat dann versagt, wenn sie doch schießen muss. Einmal abgesehen von diesem läppischen Idealismus. Der Sache nach wird hier der Erfolg der Abschreckungsmacht gefeiert, den die versammelte Kampfkraft des NATO-Bündnisses gegenüber seinen Feinden erzielt hat. Und dies kann man ja auch als Auftakt zu einer nüchternen Bewertung, Würdigung der NATO und ihrer wirklichen Leistungen nehmen. Als Kontrastprogramm zu der verlogenen offiziellen Feierstunde, mit der die NATO-Macher uns neulich genervt haben. Heinz, was ist das denn mit der NATO?
NATO, ganz nüchtern ausgedrückt, die NATO ist die größte Ansammlung an Militärmacht, die die Welt je gesehen hat. Die größte Anhäufung von schierer Destruktionskraft, von Potenz zum Kaputtmachen. Auf die Welt kam diese Akkumulation von Zerstörungskraft, weil die damaligen Chefpolitiker führender kapitalistischer Nationen A. einen mächtigen Feind definiert hatten, gegen den sie B. ihre Konkurrenz untereinander zurückstellten und sich zu einem Block formierten. Unter diese Hauptkonstellation der Welt, einer Welt des Kalten Krieges, wie man gesagt hat, war schließlich C. auch der gesamte Rest der Welt gebeugt. Also ich bitte die werte Hörerschaft, sich mein Schema ABC vielleicht ein bisschen zu merken. Das ist nach unserer Auffassung ganz nützlich, dieser Sache da auf die Spur zu kommen. A hat geheißen, die NATO definiert sich einen Feind. B heißt, die führenden westlichen kapitalistischen Nationen stellen deswegen ihre Konkurrenz untereinander zurück und bilden einen Block. Und C heißt, unter die Konstellation des Kalten Krieges ist auch der gesamte Rest der Welt gebeugt. Also der Reihe nach. Punkt A. Es gehört zu den Ironien der Weltgeschichte der folgende Vorgang. Im Zweiten Weltkrieg hatten Nazi-Deutschland und Japan versucht, die Machtverhältnisse der großen imperialistischen Nationen zu ihren Gunsten zu revidieren. Um diese imperialistischen Revisionisten zu besiegen, da war die Sowjetunion vonnöten. Also die Sowjetunion, die mitsamt ihrem abweichenden System, genannt Sozialismus, zur zweiten Hauptsiegermacht von Weltkrieg II aufgestiegen war. Die andere Hauptsiegermacht, die USA, stellte sehr bald klar, wieder ganz nüchtern konstatiert, dass eine friedliche Koexistenz mit diesem abweichenden System des Ostblocks für die führende kapitalistische Macht einfach nicht in Frage kommt. Freiheit statt Sozialismus wurde zum praktizierten Motto der US-Weltmacht. Also entsinnt man sich ja wohl noch, Freiheit statt Sozialismus war ein Wahlkampfschlager in so mancher Wahlkampfperiode der alten Bundesrepublik Deutschland. Freiheit statt Sozialismus, die Unverträglichkeit des kapitalistischen Weltsystems mit einer abweichenden Alternative. Und das hat die USA spätestens seit anno 46 so ungefähr zu ihrem praktischen Motto gemacht. Merke, das System namens Freiheit, ökonomisch als Marktwirtschaft, politisch als parlamentarische Demokratie verfasst, dieses System namens Freiheit erklärt sich selber ganz hochoffiziell für unvereinbar mit einer mehr sozialen Systemalternative. Das System der Freiheit will die Staaten, die diese Systemalternative praktizieren, auch schlichtweg nicht in Ruhe lassen, hinter deren eisernen Vorhang. Eiserner Vorhang, könnt ihr euch ja wohl auch noch erinnern, das ist eine westliche Sprachregelung für die Grenze, die der Ostblock zum Westblock aufgemacht hat. Und wohlgemerkt, diese westliche Sprachregelung Eiserner Vorhang war als Vorwurf gemeint und nicht etwa als die Konstatierung, dass der Sowjetblock defensiv ausgerichtet ist und sich mit diesem Vorhang schützt vor westlichem Zugriff. Nein, das war der Vorwurf, dass dieser Ostblock dem Westblock den Zugriff auf sich verbietet. Die Freiheit mag den Sozialismus auf der Welt nicht dulden und ruft dafür in Gestalt ihrer Vormacht USA das dafür geeignete Instrument ins Leben, eben die NATO, das dickste Kriegsbündnis aller Zeiten.
So, Heinzel, du hast jetzt dein Schema von vorhin, denke ich, im Punkt A, dem Feindbild jetzt erstmal einiges geklärt. B in diesem Schema war ja die Konkurrenz der kapitalistischen Staaten des Westens, die diese Konkurrenz erstmal zurückgestellt haben und einen Block gegen den Hauptfeind gebildet haben. Dazu will ich jetzt ein paar Dinge sagen. Für die Formierung der NATO, da war es sehr passend, dass innerhalb der kapitalistischen Nationen die USA dank Weltkrieg II mit aller wünschenswerten Eindeutigkeit zur tonangebenden Macht aufgestiegen waren, der auch die Mitsieger in keiner Weise das Wasser reichen konnten und die Besiegten natürlich schon gleich nicht. Auf Basis dieser entschiedenen Konkurrenz zwischen kapitalistischen Nationen formierten die USA diese Nationen nicht einfach bloß zu einem neuen Bündnis, sondern zu einem stärkeren Kaliber, nämlich einem kompromisslosen kapitalistischen Block gegen den Systemfeind im Osten. Dazu natürlich eine unversöhnliche Doktrin, diesen Störenfried auszuschalten. Für die minderen Mächte in Europa war diese Blockbildung einerseits ein Angebot. Jeder für sich wäre der Sowjetunion nicht gewachsen gewesen. Jetzt aber waren sie Teil der weltmächtigsten Militärallianz und sie erhielten für ihren kapitalistischen Wiederaufbau Mittel aus den USA und den Zugang zum internationalen kapitalistischen Markt. Der Preis, den sie andererseits dafür zu zahlen hatten, war auch nicht von Pappe, wurde aber von Politikern wie Konrad Adenauer entrichtet. Sie, dem Beispiel Deutschland, die Bundesrepublik, waren Handwerkszeug in der atomaren Weltkriegsplanung der USA, ein- und untergeordnet unter die Entscheidungen über Krieg und Frieden, die in Washington fielen. Wieder Musterbeispiel der Frontstaat Bundesrepublik Deutschland. Der war erster Anwärter darauf, Kriegsschauplatz zu werden. Aber wie gesagt, dieses Risiko haben die BRD-Politiker, die ihren Wiederaufstieg in der Rangliste der bedeutenden Mächte mittels Zugehörigkeit zur NATO organisieren wollten, dieses Risiko haben sie in Kauf genommen, beziehungsweise ihren Untertanen aufgebrummt. Das war also die Hauptfront im Kalten Krieg, nämlich die von der Panzerschlacht bei Fulda bis zur atomaren Zweitschlagsfähigkeit der Supermächte hergestellte Kriegsbereitschaft des Lagers der Freiheit gegen das Lager des Sozialismus und umgekehrt. Der komplette Rest der Welt, das denke ich, ist wieder ein Hinweis auf dieses Schema, da sind wir jetzt bei C, wie eigentlich der komplette Rest der Welt in dieser Konstellation eingeordnet oder vorgesehen war von den westlichen kapitalistischen Staaten. Der komplette Rest der Welt konnte sich natürlich aus dieser Konstellation nicht heraushalten. Zum einen, weil ihm die Lager aus Ost und West ständig die seinerzeitige Gretchenfrage aufmachten, nämlich die, wie hältst du es mit Freiheit oder Sozialismus? Und zum anderen, weil die militante Konfrontation der Hauptmächte noch eine Nebenwirkung erbrachte, die jedenfalls im Lager des Westens sehr erwünscht war. Die waffenstarrende Präsenz der NATO gegen den Ostblock war neben der Abschreckung dieses Ostblocks auch noch dafür gut, dass alle sonstigen Staaten auf dem Globus sich von der in der NATO angehäuften Kriegsmacht abgeschreckt zeigten. Der Besitzstand einer militärisch abgeschreckten Welt, in der die Marktwirtschaft der kapitalistischen Metropolen ihre schädlichen Wirkungen ungestraft im Rest der Welt entfalten kann, das war ein in diesen Metropolen höchst willkommener Nebeneffekt zu ihrer Hauptabsicht, die Macht des Kommunismus zu brechen.
Diese Konstellation hat ungefähr 40 Jahre lang, also praktisch die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts, beherrscht. Mit dieser Konstellation ist es vorbei, nämlich seit die Sowjetunion klein beigegeben hat. Seit die Sowjetunion klein beigegeben hat. Diese Tatsache, die verdient schon deshalb festgehalten zu werden, weil sie die Lobhudeleien auf die NATO à la Obama doch etwas richtig stellt. Wir haben ihn ja schon zitiert mit dem Spruch, dieses Bündnis war so effektiv, dass wir nie kämpfen mussten. Erstens gab es einen Haufen heißer Kriege von wegen nicht kämpfen, nämlich Stellvertreterkriege, wo an anderen Schauplätzen unterhalb der Hauptfront des Kalten Krieges, zum Beispiel in Vietnam oder im Nahen Osten, das Kräfteverhältnis ausgekämpft worden ist. Und es weiß ja auch jeder noch aus dem Sozialkundeunterricht, dass bei mehreren Gelegenheiten der Kalte Krieg um ein Haar heiß geworden wäre. Und die NATO, die hätte uns dann ganz gewiss keinen Atomkrieg erspart. Zweitens will ich darauf aufmerksam machen. Es war eben die Sowjetunion, die eine neuerliche Runde Todrüsten des Systemfeinds, die die NATO unter der Führung eines gewissen Ronald Reagan veranstaltet hatte, damit beantwortete, dass sie nachgegeben und schließlich sogar ihr vom Westen angefeindetes, abweichendes System preisgegeben und weggeschmissen hat. Den Führern der NATO-Staaten wäre so etwas todsicher nie in den Sinn gekommen. So wertvoll und hochrangig, wie sie die Freiheit, also das Wachstum von Kapital, sowie die Ermächtigung der politischen Befehlshaber durch das Wahlvolk definiert haben. Also, um an unser ABC aus Teil 1, der Kalte Krieg, zu erinnern. Dank der Vernunft, der Verzichtsbereitschaft der letzten Garnitur von Sowjetunion, von Sowjetführern, ist der Punkt A entfallen. Der Punkt A hat geheißen, die führenden kapitalistischen Nationen dieser Erde definieren sich in der Sowjetunion, der Vormacht des Sozialismus, einen Systemfeind, von dem sie die Mitteilung machen, sie halten es nicht aus, mit dem auf der Welt koexistieren zu müssen. So, dieses A, das ist dank Sowjetunion entfallen. Der Feind des freien Westens, der hat sich selber aus dem Verkehr gezogen. Das Kapitel Freiheit statt Sozialismus ist hiermit erledigt. Tja, fragt sich, wie steht es dann unter diesem Vorzeichen mit Punkt B und Punkt C?
Ja, wie steht's damit? Also ich würde gerne erstmal vielleicht zu Punkt C was sagen, weil da gibt's so ein einschlägiges Zitat von dem Sarkozy. Der Gegner der NATO, also der Warschauer Pakt, löst sich auf. Die NATO noch lange nicht. Dafür hat sie ihre Gründe. Hierzu das Zitat von Präsident Sarkozy in einer Rede vom 11.3. Zitat: Europa steht vor einer sehr einfachen Wahl. Will Europa in Frieden gelassen werden oder will Europa Frieden? Die Entscheidung ist klar und man weiß, was aus Kontinenten und Ländern wird, deren einziges Streben es ist, in Frieden gelassen zu werden. Eines Tages kommt der Krieg zu ihnen. Denn was ist eine große Wirtschaftsmacht, die nicht die militärischen Fähigkeiten besitzt, ihre Interessen zu verteidigen? Zitat Ende. Der führende französische Nationalist Sarkozy spricht seinen Kollegen aus der Seele. Es ist ihm arschklar und er ist auch total dafür, dass kapitalistische Mächte auswärts immerzu maßgebliche Interessen in Sachen Geschäft und Gewalt schädigen und deshalb Gewaltmittel aufbieten müssen, um Gegenwehr zuverlässig unterbinden zu können. Und er und seine NATO-Partner möchten unbedingt zu dem erlesenen Kreis von Vorzugsstaaten gehören, die die Kontrollgewalt über die Restwelt ausüben, statt ihr ausgesetzt zu sein. Monsieur Sarkozy treibt sich also in unserem Punkt C herum und teilt hierzu mit, eben der Punkt C war ja gewesen, wie der Rest der Staatenwelt jetzt eigentlich mit der Auflösung der Sowjetunion in Bezug auf die westlichen kapitalistischen Staaten einsortiert oder neu in Blickwinkel gerät. Die militärische Abschreckungsmacht, die die NATO wegen des Systemgegners aus dem Osten angesammelt hat, die wäre ja viel zu schade, um sie wegzuschmeißen, bloß weil ihr mit der Sowjetunion der ursprüngliche Hauptadressat abhanden gekommen ist. Das, was unter der Bedingung des Kalten Krieges der erwünschte, aber Nebeneffekt war, wird ohne die Sowjetunion zu einem sehr wichtigen Posten im Gewalthaushalt einer nach kapitalistischen Maßstäben globalisierten Welt. Den Besitzstand einer verlässlich abgeschreckten Welt, abgeschreckt durch die im NATO-Bündnis vergegenständlichte überlegene Militärgewalt, den gibt doch ein verantwortungsvoller imperialistischer Führer nicht aus der Hand, um mit Sarkozy zu sprechen.
Also, das war Punkt C, eine Aufwertung von der abgeschreckten Restwelt unter der Voraussetzung, dass der Hauptfeind der NATO abgetreten ist. Und wie steht es dann noch mit Punkt B unseres Merkschemas, also dem Stand der Konkurrenz zwischen den führenden kapitalistischen Nationen, die gegen den mächtigen Systemfeind Sowjetunion gemeinsame Sache gemacht haben? Wie steht's damit, wenn die Sowjetunion gar nicht mehr existiert? Ja, das ist zweifellos eine ausgesprochen heikle Affäre. Ist doch mit dem Ostblock auch der für kapitalistische Nationen eben unhintergehbare Grund entfallen, im Westblock gemeinsame Sache zu machen. Weltkrieg I und Weltkrieg II, daran kann man ja studieren, dass das keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist, dass die kapitalistischen Hauptmächte untereinander ein Bündnis mit einer Grenze ihrer Konkurrenz, die sie sich machen, eingehen. Und mit dem mächtigen Feind des Kapitalismus, der war der Grund für diesen Westblock. Mit dem ist auch die solide Bremse der Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Metropolen aus der Welt. Nach dieser Seite hin sehen sie sich jetzt freigesetzt, nämlich zu neuen Taten in puncto Kontrolle der Weltmärkte und des Weltgewalthaushalts. Das gilt einerseits und in erster Linie natürlich für die Weltmacht USA, die mit der Sowjetunion den einzigen ihr halbwegs ebenbürtigen Gegner losgeworden ist. Das gilt andererseits aber durchaus auch für die zweite Garde von NATO-Mitgliedern, die heutzutage sogenannten Mittelmächte, die zuvörderst im sogenannten alten Europa ansässig sind, also Deutschland und Frankreich, und die ja sogar im Windschatten der alten Konstellation längst zu Staaten herangewachsen sind, die eigene globale Wirtschafts- und Aufsichtsinteressen kennen und verfolgen und die in dem Maße, wie ihnen das gelingt, unter der mit der NATO-Konstellation ja auch gegebenen Unterordnung unter die Bündnisvormacht USA leiden. Also geht nach der Zeitenwende, der Ausmerzung des Kommunismus, eine interessante neue Etappe Imperialismus los. Doppelpunkt. Die USA rufen gleich eine neue Weltordnung aus. Sie sehen ihre bislang durch die Sowjetunion gebundene und gefesselte Gewaltkompetenz freigesetzt und machen davon gleich zur Ouvertüre der neuen Weltordnung in mehreren Kriegen ganz nach ihrem Geschmack Gebrauch. Die europäischen Mächte vom Schlage Frankreichs und Deutschlands, die wollen sich nicht immer von Neuem für den einseitigen Nutzen Amerikas instrumentalisieren lassen und stellen bisweilen sogar die Berechtigung von Amikriegen in Frage, wie am Schauplatz Irak, sodass zunächst noch recht bedächtig, dann aber immer öfter Differenzen darüber aufkommen, nämlich wo, also an welchen Schauplätzen, gegen wen und für wen die NATO mit den Mitteln ihrer konkurrenzlosen Gewalt nach dem Rechten sehen muss. Eine letzte Schlussfolgerung. Seitdem transportiert der von allen Beteiligten befürwortete Fortbestand des NATO-Bündnisses also auch noch die folgende Botschaft der Bündnispartner aneinander. Keiner der Beteiligten will so weit gehen, das NATO-Bündnis als die gemeinsame Geschäftsordnung für die darin versammelten Konkurrenten in Frage zu stellen, obwohl die gemeinsamen Geschäftsgrundlagen längst keine selbstverständliche, sondern im Gegenteil eine umkämpfte Angelegenheit darstellen.
Es war zuletzt von einer neuen Etappe des Imperialismus die Rede. Heinz hat darauf hingewiesen, dass mit dem Abdanken der Sowjetunion seitens der USA eine neue Weltordnung ausgerufen wurde und innerhalb der westlichen kapitalistischen Nationen immer deutlicher ein Streit entbrennt, wer, wo oder für welchen Zweck die NATO einzuspannen ist. Wer kann sie, die NATO, für sich funktionalisieren und wer kann seine Interessen durchsetzen, wer kriegt andere hinter sich? Diese Auseinandersetzung findet an zig Schauplätzen statt. Die Welt ist schließlich nach dem Ableben des Sowjetkommunismus und der anschließenden Alleinherrschaft des Kapitalismus alles andere als ein friedlicherer Platz geworden. Und überall sehen sich die Handvoll Mächte, die auf dem Globus etwas zu melden haben, zu praktischer Einmischung herausgefordert. Der prominenteste Schauplatz derzeit ist Afghanistan. Dort in Afghanistan haben zwar alle NATO-Partner den USA im Gefolge von 9/11 die Rechtmäßigkeit von deren Afghanistan-Krieg zur Entmachtung der Taliban-Regierung bescheinigt und selber mehr oder weniger viele Truppen hingetan. Bloß noch bei der gemeinsam praktizierten Militanz dort haben sich die Bündnispartner auseinandersortiert. Auseinandersortiert in welche, die sich an der Seite der USA diesen als Vorzugsverbündete andienen und andere, die noch beim Krieg führen, ihre Distanz kenntlich machen. Und zum Beispiel als Deutschland schwer Wert darauf legen, dass die Bundeswehr als eine Art gehobenes technisches Hilfswerk unterwegs ist und nicht als kämpfende Truppe, sodass sich ihre Oberbefehlshaber in Berlin bereits den schwerwiegenden Vorwurf der Feigheit vor dem Feind durch Washington und London zugezogen haben. Wenn nun der neue amerikanische Präsident zum 60. NATO-Geburtstag vorbeischaut und ankündigt, auch durch sein eigenes höfliches Auftreten dem Anti-Amerikanismus der europäischen Verbündeten den Wind aus den Segeln zu nehmen, dann sehen sich die Staatsführer und Führerinnen aus dem alten Europa bestätigt. Räumt der neue Oberami nicht selbst Fehler des alten Oberamis ein und darf man dies nicht zu der Hoffnung auf mehr Einfluss für Paris und Berlin an diesem Kriegsschauplatz hochrechnen? Einerseits, so sehen sie sich bestätigt. Andererseits sehen sich Merkel und Co. auch bestätigt in ihren Befürchtungen, nämlich vor dem, was die Weltmacht Nummer 1 fordert, wenn sie ihren europäischen Mitstreitern mehr Mitverantwortung in Sachen Weltpolitik zugesteht. Ein Belegzitat unter vielen ähnlichen. Zitat: Außenminister Steinmeier hat Präsident Obamas neue Afghanistan-Strategie gut geheißen. Damit habe sich die amerikanische Regierung europäischen Vorstellungen sehr angenähert, insbesondere bei der Priorität des zivilen Aufbaus. Steinmeier hob aber hervor, dass es auch weiterhin nötig sein werde, gegen Aufständische militärisch vorzugehen. Er habe nie den Eindruck gehabt, dass Obama von den Europäern mehr Soldaten fordern werde. Zitat Ende. Das tut der Obama dann aber doch. Und sei es fürs Erste auch nur für die Absicherung der bevorstehenden Wahlen in Afghanistan, für die Berlin 600 zusätzliche Soldaten zugesagt hat. Auch ganz ohne Konsultationen seiner europäischen NATO-Verbündeten hat Obama nämlich beschlossen, den Krieg in Afghanistan zu forcieren und auf Pakistan auszuweiten. Hier haben die USA nämlich die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts ausgemacht. Etliche hunderte Tote in Afpak, so drücken sich amerikanische US-Generäle aus, gehen seit Obamas Amtseinführung ja bereits auf das Konto dieses von der halben Welt so betitelten Hoffnungsträgers Obama.
Tja, dessen ungefähr anderthalbte Tat nach seiner Amtseinführung war ja bekanntlich die annähernde Verdoppelung des amerikanischen Militärs in Afghanistan und die Ausweitung der Kampfhandlungen auf das Grenzgebiet zu Pakistan. Und das war längst beschlossene Sache, als Obama zum NATO-Gipfel anreist. Seiner eigenen Auskunft nach ist er zu diesem Gipfel angereist, Zitat, um zuzuhören und zu führen. Zitat Ende. Um zuzuhören und zu führen. Also das Zuhören ist offensichtlich keineswegs das Gegenteil von führen, sondern in der Optik des neuen Ami-Präsidenten ist das Zuhören offenbar die ganz genau passende Vorarbeit für die Wahrnehmung des US-Führungsanspruchs. Zum Zuhören gehört ja auch, dass aus lauter Respekt vor den zivilen Beiträgen, allen voran Deutschlands, der mächtigste Mann der Welt seinen wichtigsten Bündnispartnern klar macht, wie er das Verhältnis von Mitbestimmung am Kriegsschauplatz und der dafür zu tragenden Lasten sieht. Zum einen sollen, laut Obama, die Europäer mehr Soldaten stellen. Zum anderen will Amerika den von den europäischen Mächten auf ihrem Konto gut gebuchten zivilen Beitrag, soweit der sich mit der Ausbildung eines funktionstüchtigen Gewaltapparates mit original afghanischen Polizisten beschäftigt, unter stärkere Kontrolle der USA stellen. Darüber informiert die FAZ vom 28.03. Zitat: Hier gibt es allerdings einen Dissens mit den Amerikanern, weil diese wünschen, dass eine entsprechende Mission unter Führung der NATO stattfindet, nicht der EU. Das soll Washington offenbar größeren Einfluss sichern. Zitat Ende. Ja, schon lustig. Bei dieser sogenannten zivilen Abteilung der Afghanistan-Hilfe. Also hier geht es ja ganz explizit um das Ausbilden von afghanischen Polizisten, dass die dann auch draufhauen können. Aber das läuft halt alles unter Zivil. Und bei dieser zivilen Abteilung ist schon wieder umkämpft innerhalb des Bündnisses, der Bündnispartner, die vor Ort zugange sind, wer da was zu sagen hat. Und da ist dem neuen US-Präsidenten offensichtlich der Einfluss des alten Europa auf die zivile Seite des Afghanistan-Programms noch viel zu groß. Vorerst machen die USA die Vorgabe, dass die von ihnen so definierte Herausforderung, also der Krieg in, um die Army-Generale zu zitieren, der Krieg in Afpak, gewonnen werden muss. Und dafür, dass der Krieg in Afpak gewonnen wird, dafür sind sämtliche Mittel, zivile und militärische, gedacht und zum Einsatz zu bringen. Für die von den Eurofightern eingeräumte Mitsprache, für die den Eurofightern eingeräumte Mitsprache, wird von Washington der Preis fürs Regeln der Gewaltverhältnisse auf dem Globus in der hier einschlägigen Währung verlangt. Und so kommt Frau Merkel bei allen Interpretationsanstrengungen bezüglich der Gipfelergebnisse nicht umhin, demnächst ein paar weitere Marschbefehle für deutsche Jungs und mittlerweile ja auch Mädels auszustellen. Ohne zählbaren militärischen Beitrag zum stattfindenden Krieg ist ein konkurrierender Anspruch auf die Ausrichtung fremder Weltgegenden, Hindukusch, auf die eigenen Interessen einfach nicht zu haben. Zu so viel imperialistischer Einsicht ist die deutsche CDU-Kanzlerin genauso fähig wie ihr SPD-Außenminister.
Zu den Leistungen der NATO wären, gerade wenn man noch die ganzen Lobgesänge im Ohr hat, die man zum 60. Jahrestag dieses Schmuckstücks an Kriegsführungskompetenz zu hören bekommen hat, ja, zu den Leistungen der NATO wäre noch einiges zu sagen und man könnte noch etliche Anmerkungen und Klarstellungen loswerden. Zum Beispiel zum Krieg der NATO gegen das frühere Jugoslawien, als die NATO ganz offen und ganz unangegriffen und ganz außerhalb ihres ehemaligen Einsatzgebietes ihren ersten heißen Kriegseinsatz absolviert und dabei etlichen tausend Ortsansässigen das Lebenslicht ausgeblasen hat. Für einen guten imperialistischen Zweck, dass nämlich jedem in Europa tätigen Machthaber eingebläut wird, dass die gewaltsame Neudefinition von Ländergrenzen und Staatsvölkern das Monopol der NATO-Mächte ist. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda der NATO ist das Verhältnis dieses Vereins zu Russland, dem zum Kapitalismus gewendeten Nachfolger der Sowjetunion. Man erinnert sich ja noch, dass der Herr Gorbatschow, der Totengräber der kommunistischen Weltmacht, zeitgleich zum NATO-Jubiläum in diversen Gazetten, von der Bild-Zeitung bis zur Frankfurter Rundschau, sich bitterlich über seine damaligen Verhandlungspartner Bush Senior und Helmut Kohl beschwert hat. Die hätten ihm geschworen, dass die NATO sich nach dem Ende des Warschauer Pakts keinen Zentimeter nach Osten ausdehnen würde und sich dann kaltlächelnd über diesen Schwur hinweggesetzt. Jetzt mal ganz abgesehen von der Dummheit und Vertrauensseligkeit eines Gorbatschow. Dieser Vorgang, genannt NATO-Osterweiterung und mit dem Beitritt Kroatiens und Albaniens zum Jubiläum fast abgeschlossen, ist schon interessant. Da hat die Merkel ja auch auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz im März vermelden lassen, dass die, Zitat, die NATO hat eine wesentliche Erweiterungsrunde hinter sich, aber wir sind noch nicht am Ende. Wir haben in Bukarest gesagt, auch die Ukraine und Georgien werden Mitglieder der NATO sein. Da haben sie sich dann zwar noch gestritten mit den Amis, wann der Zeitpunkt sein soll, aber dass die Geschichte mit der Erweiterung noch kein Ende gefunden hat, ist arschklar. Offenbar wollten die NATO-Staatsmänner den mit dem Systemwechsel verbundenen Machtverlust Russlands irreversibel machen. Auch ein zum Kapitalismus konvertiertes Russland verdient in den Augen seiner näheren und ferneren Nachbarn aus dem NATO-Lager in erster Instanz, dass es eingedämmt wird. Andererseits greift im sogenannten alten Europa das Liebäugeln mit der Perspektive Platz, die verbliebenen Machtmittel und die produktiven Perspektiven eines ansonsten geschwächten Russlands zu benutzen. Wozu? Damit sich Berlin und Paris ein gutes Stück weit von der Suprematie der USA entlasten können. Und schon ist im NATO-Bündnis wieder eine Streitmaterie zugange, die sich gewaschen hat, wie man ja vor einem Dreivierteljahr am Kriegsschauplatz Georgien demonstriert bekommen hat. Wie gesagt, das hätte eine weitergehende Würdigung durchaus verdient gehabt. Aber wir verkneifen uns das, weil wir zum Schluss gerne noch Stellung nehmen möchten zu dem allerneuesten Schlager, der im Rahmen der Bündnisfeierlichkeiten dann die Schlagzeilen beherrscht hat, nämlich Obamas Vision einer atomwaffenfreien Welt.
Ja, also diesen Knüller, die Vision einer atomwaffenfreien Welt, hat der neue Ami-Chef bei seiner Rede zum transatlantischen Dialog in Prag gelandet. Und wir sind versucht zu sagen, leider Gottes, es ist schon erstaunlich, wie billig die politischen Führer ihre Untertanen für ihre Projekte einnehmen können. Inklusive die kritische Abteilung der Untertanen, wie zum Beispiel die deutsche Friedensbewegung, die kurz nach Prag auf ihren Ostermärschen gleich so getan hat, als wäre Obamas Vision ein klarer Beleg dafür, dass die Welt der Mächtigen sich endlich doch auf die Hoffnungen der Friedensbewegung zubewegt. Hier beispielsweise in Frankfurt auf dem Römerberg am Ostermontag der alte Horst Eberhard Richter, diese Ikone der Friedensbewegung, hat ganz in diese Bresche gehauen. Kerbe geschlagen, muss man sagen. Dabei macht sich Mr. Obama in Prag sogar noch die Mühe, Missverständnissen seiner Atomwaffeninitiative vorzubeugen. Zitat: Dieses Ziel wird nicht schnell erreicht werden. Gedankenstrich: Möglicherweise nicht zu meinen Lebzeiten. Zitat Ende. Naja, typisch Vision eben. Da darf man ja nach dem Eintrittsdatum gar nicht fragen. Aber damit nicht genug. Es war dem Obama ein Anliegen, folgendes Zitat noch nachzuschieben. Also Originalton Obama. Täuschen Sie sich nicht. Solange es diese Waffen gibt, werden wir ein sicheres und wirksames Arsenal zur Abschreckung potenzieller Feinde aufrechterhalten. Aber wir werden damit beginnen, unser Arsenal zu verringern. Zitat Ende. Na, das ist doch mal ein heißes Versprechen. Die Amis werden die Letzten sein, die ihre Atomwaffen wegtun. Erst dann nämlich, wenn deren Abschreckungswirkung so durchschlagend gewesen sein sollte, dass kein Schwein auf der Welt mehr sich traut, die Atomwaffe als letzte Rückversicherung gegen Amerikas militärische Überlegenheit in Stellung zu bringen. Genau genommen muss der Mr. Obama sich also nicht mal vorhalten lassen, dass er lügt, wenn er seine tatsächliche Tagesordnung, das Atomwaffenarsenal zu verringern, wie er sagt, zum Zweck der politischen Selbstdarstellung zur Vision einer atomwaffenfreien Welt aufbläst. Der Sache nach kann er für die Verringerung des Atomarsenals schmarotzen an dem atomaren Overkill, den die Weltmächte des Kalten Krieges angehäuft haben und von dem immer noch ein gar nicht so kleiner Teil übrig ist. Also im Kalten Krieg war die Konstellation ja dahingehend gewesen, dass man, auch nachdem man meinetwegen einen Erstschlag des Gegners erlitten hat, dem immer noch die totale Vernichtung rüberbringen konnte. Und dafür hat man ein atomares Arsenal samt Trägern und allem drum und dran angehäuft, das, ich weiß nicht, wie viel mal ausgereicht hätte, den Globus in die Luft zu sprengen. Nach dem Ende des Kalten Krieges sind hauptsächlich die USA und Russland als Nachfolger der Sowjetunion daran gegangen, dieses Arsenal zweckmäßig zu verringern. Und ich weiß jetzt nicht genau, bei welchem Stand der Dinge sie gerade angekommen sind. Sagen wir mal, bei wechselseitig 5000 Atomwaffen, die sie sich gegenseitig eingeräumt haben. Und wenn diese, sagen wir 5000, demnächst nach neuen Verhandlungen zwischen den USA und Russland auf nur noch vielleicht 1000 Atombomben reduziert worden sind, das könnte ja, also das ist im Bereich des Möglichen. Tja, was wäre denn dann los in Bezug auf die Vision einer atomwaffenfreien Welt? Tja, das ist schon recht dreist von deren Urhebern gedacht. Wenn statt 5000 bloß noch vielleicht 1000 Atombomben da sind, dann soll man das gleich mal hochrechnen und bei 0 Atombomben landen. Und dies soll man dem neuen Ami-Führer als edle Absicht zugute halten, die sein alltägliches außen- und militärpolitisches Erpressungswerk zur Arbeit an der Beglückung der Menschheit adelt.
Ja, dabei machen weder Obama noch die öffentlichen Experten für Außen- und Sicherheitspolitik ein Geheimnis aus der politischen Nutzanwendung von Obamas Atominitiative. Sie soll nämlich ein zusätzliches Mittel sein, um die bekannten staatlichen Abweichler unter Druck zu setzen, die an eine atomare Kapazität als letzte Rückversicherung gegen die militärische Bedrohung seitens der USA denken oder daran arbeiten. Obama selber nennt in seiner Prager Rede den Iran und Nordkorea als einschlägige Missetäter beim Namen und lässt keinen Zweifel daran, dass denen in Amerikas Optik der Atomwaffenbesitz gar nicht erst zusteht, von dem die Amis womöglich ein bisschen was wegtun. Dass die Amis das tun, das ist im Übrigen gar nicht so unwahrscheinlich, weil nämlich zum Ende dieses Jahres der START-1-Vertrag zwischen den USA und Russland ausläuft, der die erlaubten Obergrenzen von Nuklearwaffen oder deren Trägersystemen festgelegt hat und für den ein Nachfolgeabkommen gebraucht wird. Einigt man sich da auf eine beidseitige Reduzierung der Atomwaffen, dann kann man mit erhöhter diplomatischer Glaubwürdigkeit vom Rest der Welt den Verzicht auf Atombewaffnung verlangen. Und was Russland anbelangt, so nehmen einschlägige Experten schon mal am Hochrechnungswesen in puncto Abschaffung der Atomwaffen teil und weisen dann darauf hin, dass gerade mit Blick auf Russland eine atomwaffenfreie Welt die konventionelle Überlegenheit der US-Militärmaschinerie richtig schön zur Geltung kommen lassen würde. Das sind so die, wie wir meinen, äußerst unappetitlichen Kalkulationen, die mit der möglichen Reduzierung der atomaren Altbestände einhergehen. Und wie gesagt, da ist es schon ein ziemlich schwaches Bild, das die Friedensbewegung da abgibt, wenn sie in Obama dem Oberboss und Oberbefehlshaber der wuchtigsten Kriegsmaschinerie und Militärmacht, nämlich der NATO, wenn sie darin einen Heilsbringer sehen will und sich auf Obamas Initiative beruft, als wäre die eigentlich ihre Idee, die der neue an den Schalthebeln der Weltmacht USA jetzt endlich adoptiert hätte und wo bloß noch dahingehend eine skeptische Überprüfung fällig wäre, ob der gute Mann seinen guten Worten auch wirklich gute Taten folgen lässt.